Ja, ein hoffentlich letztes Mal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Gottesdienstaufnahme. Damit begrüße ich alle, die zuhören. Und ja, wir hoffen wirklich, dass das jetzt das letzte Mal ist und dass wir da nicht nochmal zurück müssen zu dieser Form der Kommunikation und der Predigtübermittlung. Wir haben nächste Woche wieder Gottesdienst hier bei uns in unserem Gebäude in der Poststraße. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir hatten jetzt am letzten Mittwoch unsere Bibel- und Gebetsstunde. Da haben wir schon einige gute Erfahrungen gemacht. Wir haben gemerkt, wie gut uns das tut, zusammen zu sein. Und wir konnten das mal austesten, die ganzen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen, die es eben gibt für solche Veranstaltungen und auch speziell für unser Gebäude. Das konnten wir ausprobieren. Und ja, wir werden das jetzt bei der nächsten Gebetsstunde nochmal machen und dann dürfen wir Gottesdienst haben am 23. Mai, also von 18 bis 19 Uhr. Alle Veranstaltungen drumherum, also Glaubenskurs oder Bistro, fallen erstmal aus. Aber dieser Gottesdienst, der wird auf jeden Fall stattfinden. Ganz herzliche Einladung dazu. Es gibt nur eine begrenzte Sitzplatzkapazität hier. Aber ja, wir hoffen trotzdem, dass es letzten Endes ausreicht und laden auf jeden Fall ganz herzlich dazu ein. Von daher als weitere Bekanntmachung gibt es an dieser Stelle wirklich nur die nächste Bibel- und Gebetsstunde und den Gottesdienst. Und ja, dazu laden wir wie gesagt ein. Die Geburtstagskinder grüßen wir natürlich wieder und gratulieren ganz herzlich zu diesem Geburtstag und wünschen Gottes wirklich reichen und umfassenden Segen. Und das Grußwort steht an dieser Stelle, oder der Grußvers sozusagen steht in Römer 5. Vers 5, wo es heißt, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich möchte jetzt mit uns beten, auch für die Geburtstagskinder und dann auch für diesen Gottesdienst. Herr Jesus, danke für deinen Geist und danke, dass du ja, deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen, dass wir erfüllt sein dürfen von deiner Liebe und dass das auch für die Geburtstagskinder jetzt gilt. Wir wollen sie dir ganz besonders anbefehlen und dich um deinen Segen bitten für ihr neues Lebensjahr, dass du mit ihnen bist, sie stärkst, gerade auch in diesen turbulenten Tagen und ja, dass das wahr wird, dass deine Liebe ganz groß wird in ihren Herzen, sodass sie diese Liebe auch weitergeben können an die Menschen um sie herum. Wir danken dir, dass wir Gebetsstunde haben durften und Gottesdienst haben werden können. Wir danken dir, dass du uns wirklich damit auch deine Liebe neu zeigst und dass sich Dinge auch beruhigt haben in diesem Land und dass die Situation besser ist. Bewahre uns auch vor ja, weiteren Ansteckungen und dem, was sonst noch so passieren könnte. Und danke, dass du da wirklich auch mit uns bist und dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Hilf uns da, weise und klug mit umzugehen. Wir bringen dir alle Kranken, diejenigen, die gesundheitlich angeschlagen sind, diejenigen, die OPs hinter sich oder vor sich haben. Du weißt, wer das ist. Wir bitten dich um Heilung und Frieden in dieser ja auch nicht einfachen Situation. Wir bringen dir die Einsamen, wir bringen dir diejenigen, die jetzt gerade sehr eng zusammenhocken in Familien. Wir bringen dir die Menschen, die jetzt vielleicht in diesen Tagen aufgrund von Kurzarbeit oder anderen Dingen finanzielle Probleme haben. Du kennst die Schwierigkeiten unseres Lebens. Wir dürfen sie dir immer wieder bringen und wir dürfen es loslassen und dir vertrauen, dass du etwas Gutes daraus machen kannst. Zeig uns, wie wir daran teilhaben können und wo du uns auch gebrauchen möchtest für andere, um für andere ein Segen zu sein in diesem Leben. Wir danken dir für dein Wort, dafür, dass du dich uns offenbarst, dass es auch in diesem Gottesdienst der Fall sein wird. So bitten wir dich darum, dass du diese Zeit segnest, das Sprechen und das Lesen und das Zuhören segnest und dass du uns stärkst, auch für die kommenden Tage und die nächste Woche. Amen. Die Liedvorschläge lauten an diesem Tag oder für diesen Gottesdienst: Hab Dank von Herzen, Herr, und Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Beides rahmt diese Predigt jetzt auch gut ein und diesen Gottesdienst. Kennen wir oder kennen einige von uns vielleicht das Buch Kleider machen Leute von dem Schweizer Dichter Gottfried Keller? Es gehört zu den bekanntesten Werken der deutschsprachigen Literatur. Bei mir kam das irgendwann so in der 8. oder 9. Klasse im Deutschunterricht dran. Es geht darin um einen armen Schneidergesellen, der aufgrund seiner Fähigkeit eben auch Dinge schneidern zu können, sich ziemlich gut kleidet. Er ist dann irgendwann auf der Suche nach einer neuen Arbeit und auf dem Weg kommt er dann in ein Dorf, in eine Stadt, wo ihn keiner kennt und wo er aufgrund seiner guten Kleidung für einen polnischen Grafen gehalten wird. Und er realisiert das sehr, sehr schnell, dass man ihn für reich hält. Und von daher spielt er dann diese Rolle, weil die ihm allerlei Vorteile bringt. Er wird gut umsorgt, er wird tatsächlich dann auch reich. Und er spielt diese Rolle so lange, bis er irgendwann auffliegt. Dank seiner Beziehung aber zu der Tochter des Amtsrates dieses Dorfes, für die er echte Gefühle empfindet, kommt er letzten Endes doch ungeschoren davon und dann kann er sich am Ende tatsächlich zu einem reichen, wohlhabenden Geschäftsmann entwickeln. Und in dieser Geschichte geht es eben in erster Linie darum, dass Kleider Leute machen. Das heißt, wie schnell Menschen sich von Äußerlichkeiten beeinflussen lassen, dass aber am Ende die Persönlichkeit, die echten Gefühle, dass die am Ende wesentlich entscheidender sind. Oder vielleicht kennt der ein oder andere auch das Komödienschauspiel Pygmalion von Bernard Shaw. Darin geht es um einen Londoner Sprachwissenschaftler, der versucht, eine arme Blumenverkäuferin in Sprache und Akzent und Verhalten so zu unterrichten, dass man sie am Ende für eine Herzogin hält. Es geht in dieser Geschichte um einige verschiedene Ebenen, aber es wird eben auch unter anderem deutlich, durch ein entsprechendes äußeres Verhalten können Menschen, andere Menschen, über ihre Herkunft und Identität und über ihre Persönlichkeit hinwegtäuschen. Das ist möglich. Menschen lassen sich beeinflussen von Äußerlichkeiten. Es sind solche Geschichten, die sich ja auch manchmal im echten Leben abspielen, die irgendwie fast jeden von uns in irgendeiner Weise ansprechen. Wie häufig haben wir es nicht schon erlebt, dass Menschen eben nicht das waren, was sie zu sein schienen? Wie häufig fand auf diese Weise schon Betrug statt? Und wie gerne werden die Geschichten gehört oder hochgejubelt, wo jemand Unscheinbares zu Erfolg und Ruhm und Macht kommt? Irgendwie wird da unser menschliches Bedürfnis nach wirklicher Gerechtigkeit so ein Stück weit mit erfüllt. Und bei manchen Geschichten könnte man denken, das ist ja eigentlich schon fast biblisch. Wir befinden uns in diesen Wochen in unserer Reihe In Erwartung Leben. Es geht um Situationen in der Bibel, in der Personen in irgendeiner Zeit des Umbruchs in ihrem Leben waren. So wie zum Beispiel die Jünger vor Himmelfahrt. Situationen, in denen wir entweder klagend auf das zeigen müssen, was nicht richtig läuft in unserem Leben. Oder Situationen, in denen es gut ist, sich an die machtvollen Taten Gottes zu erinnern, die er schon an uns getan hat. Oder Situationen, in denen wir manchmal einfach voller Erwartung in Gottes Verheißungen losgehen müssen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht. Bis jetzt haben wir uns vor allem mit dem Volk Israel beschäftigt, das aus Ägypten ausgezogen ist, das sich auf den Weg gemacht hat in das verheißene Land. Heute geht es nochmal ganz konkret um eine bestimmte Person zu einer Zeit, wo Israel schon längst und lange in dem verheißenen Land dann war. In dieser Geschichte geht es nicht so sehr um die Erwartung gegenüber dem, was Gott einmal tun wird, sondern mehr um die Frage, was erwarten wir denn von anderen? Wie schauen wir auf andere? Was erwarten wir vielleicht auch von uns selbst in unserem Leben? Was denken wir über uns selbst, auch im Vergleich zu anderen? Was hat das alles mit einem Leben mit Gott zu tun? Oder in anderen Worten, was ist, wenn wir vielleicht gerade auch gar keine Erwartungen an Gott selbst und an das Leben haben? Vielleicht sagen wir, unser Leben ist eigentlich ganz gut geplant soweit, es läuft alles so, es geht so seinen Gang, Gott ist ja auch an meiner Seite, es wird alles schon irgendwie gut werden, da brauche ich mich jetzt nicht nochmal groß anstrengen, es ist alles okay. Schauen wir, was uns eine Begebenheit aus dem ersten Buch Samuel zu sagen hat. Eine ziemlich bekannte Begebenheit. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Friede? Er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Soweit Gottes Wort aus 1. Samuel. Wir werfen einen Blick wieder auf die Vorgeschichte. Was ist hier eigentlich vorher passiert in den Kapiteln zuvor? Gott hatte mit dem Volk Israel noch zu Zeiten von Mose ausgemacht gehabt, dass er alleine König und Herr Israels sein sollte. Es gab dann Richter, wie zum Beispiel Samuel, die dem Volk Weisung und Korrektur geben sollten. Das Volk Israel aber im Laufe der Zeit schaute mehr und mehr auf die Strukturen in anderen Völkern, wie das da gehandhabt wurde mit der Regierung, deren Könige das Volk teilweise sehr mächtig regierten. Und so etwas, das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 8, wollte Israel auch haben. Und es flehte gegenüber Samuel regelrecht darum, dem das Ganze ganz und gar nicht gefiel. Aber wo Gott Samuel sagte: Das Volk will es, lass oder gib dem Volk den König. Gott ließ dem Volk seinen freien Willen an dieser Stelle. Es bekam ihren König, den jungen, gut aussehenden, starken Saul, den Samuel salbte und dann als König einsetzte. Wohlgemerkt geschah das alles unter Gottes Segen. In Kapitel 10 lesen wir, wie Gott das Herz Sauls veränderte und ihn mit seinem Geist füllte. Was sollte hier jetzt noch schiefgehen? Ein talentierter, hochqualifizierter Mensch, der von Gott gesegnet und befähigt wurde. Hier konnte man doch wohl sehr viel erwarten, oder? Die nächsten Kapitel zeigen dann, was eben doch schiefgehen kann, selbst in so einer eigentlich ausgezeichneten Situation. Gott hatte verheißen, dass Saul sein Volk aus der Hand der Philister retten würde. Und so geschah es auch. Und doch lesen wir, dass Saul an manchen Stellen Grenzen übertrat, die gegen Gottes Willen waren. Woraufhin Gott Sauls Königtum verwarf, ablehnte. Offensichtlich braucht so eine Veränderung durch Gottes Geist dann auch eine menschliche Reaktion des Gehorsams und der Mithilfe und der Bereitschaft, sich auch tatsächlich zu verändern und immer wieder an Gott zu halten. Samuel wird aus dieser Zeit gelernt haben, dass eben das, was vielversprechend ist, nicht unbedingt zum Ziel führen muss. Könnte man denken. Gott gibt Samuel hier eine eigentlich ziemlich gute Botschaft. Gott hätte da mal einen neuen König für Israel parat. Samuel findet das zwar etwas gefährlich, Saul könnte ja davon erfahren, Saul war noch offiziell König, dass Saul verworfen war, davon wusste das Volk noch nichts. Aber im Gegensatz zu Saul ist Samuel Gott hier gehorsam. Also auch wenn das gefährlich aussah, hier nach Bethlehem zu gehen, machte Gott einen Weg für Samuel bereit, dass er nach Bethlehem gehen konnte zu Isai. Wohlgemerkt ist es ja hier kein Begehren des Volkes, das einen neuen König will, sondern es ist eine Entscheidung Gottes, einen neuen König zu erwählen. Das ist hier der Unterschied. Und so schickt Gott Samuel in die Familie Isais. Wie wir das im Buch Ruth lesen, ist Isai ein Enkel von Ruth und Boas aus dem Stamm Juda. Und von diesem Moment an, hier wo Samuel zu Isai geht oder von dieser Geschichte an, ist das beides auch ganz eng mit dem Messias verknüpft. Isai, Bethlehem, der Stamm Juda. Samuel lädt Isais Familie ein, vermutlich auch die Ältesten Bethlehems, und zwar zum gemeinsamen Opfer darbringen. Und dann wird es Samuel durch den Kopf geschossen sein. Da kommt er ja schon, der große König. Von so gutem Aussehen. Ha, und der Erstgeborene noch dazu. Israels neuer König Eliab. Da steht er, der neue Messias, der Gesalbte, der gesalbte König Israels. Aber Moment, Gott, was sagst du da? Wie? Das ist er nicht. Hä? Wie kann das sein? Er ist doch der Erstgeborene, er muss es doch sein. Hast du ihn dir mal angeschaut, Gott, wie groß er doch ist? Das ist doch im wahrsten Sinne des Wortes ein großer König. Ach so, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Da musste Samuel wahrscheinlich erstmal drüber nachdenken. Wie schon bei Saul wird Samuel durch die äußere Erscheinung durchaus beeindruckt. Und da, wo er viel jetzt erwartet, wird er aber auch wieder enttäuscht. Das, was gut und erfolgsversprechend aussieht, muss offensichtlich nicht das sein, was Gott gefällt und am Ende gehorsam ist. Einer nach dem anderen von Isais Söhnen begegnet Samuel, doch Gott macht deutlich, dass keiner davon den Ansprüchen Gottes genügt. Wir denken an dieser Stelle an die großen Erwartungen, die Jünger an Jesus hatten. Ja, ein Gott der Wunder und der Heilungen, der die religiöse Elite kritisiert, der den Römern nicht gefällt, von so einem Heilsbringer, so einem gesalbten König, dieser Messias, von so einer Person wird man doch viel erwarten dürfen, oder? Doch die Erwartung, dass der Jünger und auch des Restes des Volkes wird enttäuscht. Woran erinnert uns das in unserem Leben? Von welchen Personen, von welchen Leitern erwarten wir was? Damit wir das nicht falsch verstehen, auch in der Bibel werden starke, äußerlich sehr anschauliche Personen gut benutzt. Und nicht alles, was stark ist und woran man gewisse Erwartungen hat, ist gleich von Gott abgelehnt oder nicht gesegnet oder gar verflucht. Saul war ja selbst gesegnet. Er setzte den Segen nur nicht so gut um. Es geht mir hier mehr darum, dass wir auf uns selbst schauen und uns fragen, von wem erwarten wir wie viel und warum? Aufgrund großer Worte? Aufgrund des Aussehens? Aufgrund des Geschlechtes oder des Jobs oder des Geldes, das jemand hat? Und kann es sein, dass diese Erwartungen manchmal an dem Eigentlichen vorbeigehen? Dass wir Menschen einordnen aufgrund dessen, was wir sehen? Und dass wir uns dann von Gott manchmal korrigieren lassen müssen, indem er uns sagt, hey, lass uns mal lieber auf das Herz schauen. Es ist nicht so, dass David kein gut aussehender Teenager gewesen wäre. Braun gebrannt, schöne Augen, gute Statur. Das war schon nicht schlecht. Aber der jüngste Sohn der Familie, im familieninternen Ranking sozusagen auf dem letzten Platz der Söhne und dann noch mit der Aufgabe, mit der einfachen Aufgabe, also gewöhnlichen Aufgabe, Schafe zu hüten, das sollte ein König sein? Das war nicht unbedingt die gewöhnliche Vorstellung. Und Isai hatte es offensichtlich auch nicht für notwendig erachtet, David vom Schafehüten wegzuholen und zum gemeinsamen Opfer dazuzuholen. Was sollte man denn hier groß erwarten bei dem Jüngsten, bei dem quasi schwächsten Glied der Familie? Vielleicht würde David ja mal ein beachtlicher Hirte werden. Aber ein König? Nein, das war nicht erfolgsversprechend. Dazu müssten doch wohl andere berufen sein. Und doch sagt Gott, salbe ihn. Er ist es. Und Samuel gehorcht. Nochmal ein Zeitsprung ins Neue Testament. Jesus ist tot. Die Jünger verzweifelt. Es gibt dann erste Berichte seiner Auferstehung. Jesus erscheint ein paar Mal. Ein Wunder ist geschehen, ganz offensichtlich. Aber die Pläne der Jünger, seien wir mal ehrlich, die Pläne, die sie möglicherweise schon geschmiedet hatten, mit der Ausbreitung des Reiches Gottes, vielleicht so ein Aufstand gegenüber den Römern, mit der Königsherrschaft, die man dann mit Jesus innehatte, diese ganzen Pläne, die waren ja jetzt eigentlich vorbei, oder? Da war es vielleicht dann doch besser, wieder dem alten Beruf nachzugehen. Einige gingen ganz einfach wieder fischen, so wie sie das vorher getan hatten. Wir wissen nicht genau, welche Erwartung die Jünger hatten, als sie die Auferstehung nach und nach realisierten. Aber klar ist, dass sie von der Himmelfahrt Jesu und dem Kommen des Heiligen Geistes und der ganzen Entwicklung dann der ersten Gemeinde, der ersten Christen, dass sie davon noch nicht wirklich etwas wissen konnten. Als Jesus sie zum Berg nach Galiläa bestellte, da zweifelten einige immer noch an ihm und an dem, was da gerade geschah. Was sollten sie denn wirklich jetzt noch erwarten von ihm? Und dennoch sagte Jesus ihnen dann, hey, jetzt geht's los, geht hin in alle Welt. Eine ganz neue Erwartung. Wo erwarten wir wenig? Wo denken wir, dass Situationen aussichtslos sind, dass Gott da gar nichts mehr tun kann? Wo schauen wir auf unsere Mitmenschen und sagen uns, der soll es mal zu etwas bringen? Der soll mal Jesus kennenlernen? Nee. Oder der oder die soll mal im Dienst Gottes stehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und was denken wir mit Bezug auf unser Leben? Welche Erwartung haben wir da? denken wir, dass Gott uns vielleicht nicht gebrauchen kann mit unserer Geschichte, mit unserer Schuld, mit meiner schwierigen Lebenssituation, mit den paar wenigen Talenten, die ich habe, mit meiner Behinderung, mit meinen Problemen. Wenn Gott den eher unscheinbaren David zum König macht, was macht das dann mit dir? Kleider machen Leute. Sprache und Verhalten beeinflussen uns. Wir sehen häufig das Äußere und wir machen so unsere Annahmen. Worauf achtet Gott jetzt aber? Das ist ja die Frage. In unserem Text, da sagt es Gott ganz deutlich, es geht um unser Herz. In unserer Gesellschaft, da sagen wir häufig, dass Persönlichkeit und Charakter entscheidender sind als Aussehen. Und das ist auch absolut richtig. Wenn Gott auf das Herz schaut, dann ist das auch sehr ähnlich, aber vielleicht doch noch etwas umfassender. Gott kennt uns durch und durch. Und bei unserem Herzen, da geht es wirklich um unsere tiefsten Gedanken, das, was uns im Innersten bewegt, was uns antreibt, unsere Motivation. Und die Bibel macht deutlich, dass das Ziel sein sollte, dass unser Herz wie das Herz Gottes aussieht. Voller Liebe und Gnade, barmherzig und mit einem Streben nach wirklich guten, vollkommenen, heiligen Beziehungen zu unserem Schöpfer und unseren Mitmenschen. Das sollte zumindest das Ziel sein. Und so wird David dann auch beschrieben als Mann nach dem Herzen Gottes. Der Prophet Hesekiel gibt an einer Stelle das Versprechen an das Volk Israel weiter, dass Gott ihnen ein neues Herz schenken würde. So ein neues Herz, wie es auch Saul bekam, das ein Herz, das wirklich kurzzeitig verändert wurde, wo dann aber leider am Ende doch sein altes Ich gewann. Gott sieht tiefer. Und genau deshalb müssen wir uns immer wieder davor hüten, andere mit einem endgültigen Urteil zu verurteilen. Gott kennt ihr Herz und nur Gott. Und ebenso sieht Gott in uns vielleicht manchmal mehr, als wir gerade denken. Gott geht es um unser Herz. Geh nochmal zurück zu David. Er als der jüngste Sohn war quasi das schwächste Glied hier der Familie. In der Kultur des alttestamentlichen Israels würde keiner vom jüngsten Sohn Stärke und mutiges Vorangehen erwarten. Geschweige denn das Königtum oder die Leitung des ganzen Volkes. Und doch benutzt Gott gerade immer wieder die Jüngsten und Schwächsten. Isaak, Jakob, David, sie alle waren nicht die Erstgeborenen, ersetzten den älteren Sohn aber dann immer wieder. Gott handelt irgendwie immer wieder entgegen dem, was uns als erstes in den Sinn kommen würde. Er handelt entgegen der Erwartung, dass er nur das Starke und Großartige, nur das Ruhmreiche und Heilige nutzen kann. Jakob war ein Betrüger, David später ein Ehebrecher, Rahab eine Prostituierte, Ruth eine Ausländerin, und dennoch benutzte Gott alle von ihnen, weil Gott ihr Herz kannte. Und weil er unsere Schwäche sieht. Gott achtet auf unsere Schwäche. Gott ist ein starker Gott und gerade deshalb ein Gott der Schwachen. Das ist ein Wesenszug Gottes, der bis zum Kreuz geht. In Jesaja 53 lesen wir, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wie konnte so etwas Schwaches nur von Gott sein oder gar Gott selbst sein? Und doch war er es leibhaftig, weil Gott das Schwache nutzt, um seine Stärke zu zeigen. Nein, eigentlich noch viel besser, weil Gottes Stärke genau darin liegt, dass er sich schwach macht und verletzlich macht. Deshalb kann Paulus sich seiner Schwachheit rühmen. Deshalb sagt er, dass die göttliche Schwachheit stärker ist, als die Menschen sind. Gott sucht das Schwache und auch das Schwache in uns. Er möchte, dass wir zugeben, dass wir schwach sind, dass wir ganz und gar abhängig sind von ihm. Das sind die Menschen, die er sucht. Das ist das, worauf Gott achtet. Und deshalb sage ich nochmal, lasst uns in unserer Vorstellung davon, wen und was Gott gebrauchen kann, nicht begrenzt werden, nicht uns selbst begrenzen, sondern verstehen, dass nur er das Herz sieht und damit sieht er schon weit mehr als wir. Letzten Endes sucht Gott Menschen, die bereit sind, sich mit Gottes Geist füllen zu lassen und ihm Raum in unserem Leben zu geben. Auch im Alten Testament war der Geist Gottes aktiv. Wir sehen das, wie Saul von diesem Geist erfüllt wurde. Und hier in Vers 13 lesen wir das auch David. Im Neuen Testament dürfen wir dann lesen, und das feiern wir in 2 Wochen, wie derselbe Geist, der immer noch auf dieselbe Weise wirkt, nun allen Menschen zur Verfügung steht, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Dieser Geist befähigt uns, das möglicherweise Unerwartete zu tun. Menschen, Vorbilder aus der Bibel und der Kirchengeschichte, auf die wir manchmal so gerne blicken, das waren nicht einfach begabte, gute Leute, sondern Menschen, die Gottes Geist in ihrem Leben Raum zum Wirken gegeben haben. Und dazu muss ich diesen Geist sprechen lassen in meinem Leben, durch die Bibel, durch Menschen, die demselben Geist Raum geben, indem ich mein Leben im Licht Gottes betrachte. Indem ich immer wieder fragend vor Gott komme und sage, Heiliger Geist, zeig mir, worauf ich achten soll. Arbeite an mir und in meinem Leben. Das sind die Dinge, auf die Gott achtet. Wenn wir in Erwartung auf Gottes Handeln in unserem Leben leben möchten, dann müssen wir uns ihm zur Verfügung stellen. So wie ein David, der an diesem Tag, als Samuel kam, wohl mit allem gerechnet hat, nur nicht damit, dass er zum König Israels gesalbt werden würde. So müssen wir zur Verfügung stehen. Spontan manchmal vielleicht auch. Und wohin das dann führt und was Gott mit unserem Leben macht, das dürfen wir getrost ihm überlassen. Wir brauchen ein Herz, ein Bewusstsein, dass unsere Schwachheit Gott nicht eingrenzt, sondern ihm eigentlich erst wirklich den Rahmen zum Handeln gibt, und wir brauchen eine Offenheit für seinen Geist. Und so, wenn wir in Erwartung leben wollen und dann auch in Erwartung beten wollen, so braucht unser Gebetsleben dann auch eine gewisse Demut. Wir müssen zugeben, dass wir sehen, was vor Augen ist, dass Gott aber noch viel weiter blickt als wir. Und gleichzeitig darf uns das im Gebet dann auch zu einer sehr großen Erwartung führen. Wenn Gott eben nicht nur das Äußere sieht, dann gibt es ganz viel Hoffnung. Dann sieht Gott nämlich auch das Potenzial zur Veränderung, die Liebe und die Hoffnung, die er in Menschen gelegt hat und die er hervorholen kann. Diese Welt, unser Leben, ist nicht am Ende, weil Gott mehr Ressourcen hat als das, was wir sehen, auch in unserem Leben. Wir dürfen Gott preisen und ihm danken und ihm das Vertrauen aussprechen, dass auch er unser Herz sieht und dass er etwas Gutes daraus machen kann. Und so wie David in Psalm 139 dürfen wir dann auch beten, dass er unser Herz erforschen soll, wirklich durchleuchten soll. Und so eine Gebetshaltung, die wirkt sich dann auch auf unser Glaubensleben aus, in Erwartung glauben. Ich darf von Gott alles erwarten. Ich darf seine Wunder erwarten, sein Handeln. Ich darf erwarten, dass er mehr aus meiner Schuld und meinen kümmerlichen Versuchen, ihm zu gefallen, und meinen körperlichen und geistlichen Fähigkeiten, dass er mehr aus mir machen kann, aus meinem Leben machen kann, als ich mir das selbst zutraue oder als andere mir das zutrauen. Und genauso gilt das auch für andere, dass Gott mehr aus dem Leben dieser Menschen machen kann, als ich denen zutraue. Und das darf ich glauben und erwarten, ohne dass ich fordernd verlange. Es sind immer noch Gottes gute Gaben, die er frei und aus Gnade gibt. Das ist der Rahmen, in dem wir alles von Gott erwarten dürfen. Und was soll ich am Ende tun? Wie kann ich in Erwartung handeln? Gerade wenn ich noch nicht weiß, was Gott in mir oder was er in anderen sieht. Ob Gott aus mir mehr einen König oder doch einen einfachen Schafhirten machen möchte. Ich lade dich ein zu suchen, Gott zu fragen, andere Menschen in Entscheidungen mit einzubeziehen. Probiere es aus, experimentiere auch in deinem Leben, sei geduldig. Gib nicht auf. Mein Studium an der Gemeindeakademie war wohl überlegt und dennoch ein riskanter Versuch gewesen, weil ich nicht wusste, ob das wirklich etwas für mich ist, weil ich nicht wusste, was daraus werden sollte. Das habe ich auch an anderen Stellen versucht und andere Versuche in meinem Leben waren etwas weniger erfolgreich. Bei der Gemeindeakademie hat sich das ausgezahlt. Aber in all dem, in all diesem Handeln, in diesem Handeln, wo ich Gott und sein Handeln und sein Eingreifen erwarte und ihm vertraue, darf ich doch immer seine Hand sehen. Von einem Gott, der führt und der leitet. David wurde nicht sofort König. Offiziell wurde er erst im Buch 2. Samuel, Kapitel 4, zum König eingesetzt. Sein Leben, das war auch nicht ganz einfach. Er war immer wieder auf der Flucht, auch vor Saul, und musste einige Kriege kämpfen. Sein Leben war nicht fehlerlos. Aber weil er ein Mann war, der versuchte, ein Leben lang am Herzen Gottes zu sein, schenkte Gott ihm ein Herz, das mehr und mehr wie das Herz Gottes aussah. Und ich wünsche uns, dass wir erkennen, dass egal, was wir sehen, denken oder erwarten, dass Gott etwas ganz Unerwartetes in unserem Leben geschehen lassen kann. Und dass es dabei weniger auf unsere äußerlichen Qualitäten ankommt, sondern dass Gott das neue Herz und der neue Geist, den er uns durch die Wiedergeburt geschenkt hat, dass Gott das neu groß macht in unserem Leben, dass dieses Herz, dieser Geist immer wichtiger werden in unserem Leben. Mögen wir mehr und mehr befähigt werden, dieses Herz, diesen Geist zu pflegen und Gott zur Verfügung zu stellen. Dann dürfen wir in Erwartung leben, weil Gott mehr sieht. Amen. Herr Jesus Christus, und so kommen wir jetzt zu dir. Du hast dich ganz schwach gemacht. Du warst äußerlich noch nicht mal als Gott zu erkennen. Menschen haben gedacht, du wärst ein Mensch, ein Betrüger, ein Gotteslästerer. Du bist in unser Leben gekommen, so wie wir hier auch sind. Schwach, verletzlich, verwundbar. Und doch war dein Herz das Herz Gottes, weil du Gott bist. Dein Herz war ganz nah am Herz des Vaters. Dein Herz war das Herz des Vaters. Wenn wir auf dich schauen, dann sehen wir, was Gott der Vater denkt und wie er fühlt und wie er handelt. Jesus, und wir bitten dich, dass wir so ein Herz bekommen und dass dein Geist uns dieses Herz gibt. Dass dein Geist, so wie wir das vorhin gehört haben, unsere Herzen auch erfüllt mit deiner Liebe. Dass wir anderen Menschen gegenüber liebevoll begegnen können. Dass wir wissen, wir sehen manches Äußere und das gibt uns vielleicht auch Hinweise darauf, wer diese Person ist, aber dass nur du am Ende die Person wirklich kennst und das Herz siehst. Und wir bitten dich, dass wir auch eine Perspektive haben, eine ähnliche Perspektive haben, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir auf unser Leben schauen und wenn wir manchmal vielleicht auch sagen, nee, dieses Leben gefällt mir eigentlich nicht, was soll daraus groß noch werden? Dass du uns deutlich machst, dass es nicht auf das ankommt, was wir sehen, sondern darauf, was du in uns siehst. Das bedeutet nicht, dass unser Leben jetzt die große Karriere hinlegen wird, aber das bedeutet, dass du mehr wirkst und tust und handelst, als wir das sehen. Und dass es große Hoffnung gibt für die Zukunft dadurch. Und Herr Jesus, wir blicken damit auch auf diese Welt und sagen, Jesus, diese Welt sieht gerade sehr chaotisch aus und sie sieht immer wieder verlassen aus. Und wir haben den Eindruck, was soll da denn noch Großes draus geschehen? Wie können sich Menschen zu dir hinwenden? Was kann sich da verändern? Und doch bist du der Gott, der auf einen großen Saul schaut und sagt, am Ende, er hat die Chance gehabt, das war es nicht. Ein Gott, der auf Eliab schaut und sagt, super Aussehen, aber das Herz, ein Herz nach dem Herzen Gottes, das sehe ich bei David. Im Unscheinbaren, im Schwachen. Jesus, wir bitten dich, dass deine Kraft und deine Stärke in uns Schwachen mächtig ist. Dass wir von deiner Gnade leben. Deine Gnade, die unser Herz verändern kann. Wir bitten dich, dass wir herausfinden, was das für unser persönliches Leben bedeutet. Dass wir herausfinden, wie wir als Gemeinde damit leben können. Dass wir Menschen nicht in Schubladen stecken, sondern dass wir mit deinen Augen auf sie blicken. Gib uns deine Augen, damit wir Menschen so sehen können, wie du sie siehst. Danke für deinen Segen, den du uns gibst, auch für die kommende Woche. Und dass du mit uns gehst und uns hilfst, so zu leben, wie es dir entspricht. Amen. Und das Segenswort kommt aus Kolosser 3, Verse 15 bis 16, wo wir lesen, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Amen. Und wir sind dankbar, dass wir diese Lobgesänge nächste Woche wirklich aktiv ausüben dürfen, dass wir beieinander sein dürfen. Und so segne uns Gott jetzt in den nächsten Tagen noch, während wir nochmal durchhalten bis zum wirklichen Gottesdienst dann. Und wir freuen uns aufeinander und auf das Wirken Gottes unter uns. Seid gesegnet und geht im Frieden unseres Herrn Jesus Christus.